Herzlich willkommen zum Gottesdienst im Rahmen der Predigtreihe. In diesem Jahr haben wir sehr lang überlegt, welches Thema für die Predigtreihe dran sein müsste. Wir haben ja den Anspruch, dass es etwas sein soll, das die Menschen, also uns alle, zu dieser Zeit besonders beschäftigt und bewegt. Und das wollen wir ins Licht des Evangeliums stellen. Nach vielen Überlegungen und Diskussionen war am Ende klar, wir werden um das Thema Krieg in der Ukraine nicht herumkommen. Es ist einfach das Thema des Jahres. Natürlich ist es zunächst ein politisches Thema. Wie soll ein Land wie Deutschland, wie sollen wir reagieren auf einen Angriffskrieg in Europa, in unserer Nachbarschaft? Das ist zunächst eine Frage des politischen Handelns. Aber es berührt eben auch ganz zentral Fragen des Glaubens. Liebe deine Feinde, steht in der Bibel. Und das Wort Jesu von der anderen Backe, die man auch hinhalten solle. Selig sind die Friedenstiften, steht in der Bergpredigt. Und das sind Dinge, die wir doch immer gepredigt haben. Frieden. Gewaltlosigkeit. Und jetzt, was sollen wir jetzt sagen? Zeitenwende? Das schöne Wort aus Jesaja und Micha von den Schwertern, die dereinst zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, war das ein historischer Irrtum? Ein Traum, von dem wir uns jetzt verabschieden müssen? Für mich ist klar, denen, die Gewaltlosigkeit zu empfehlen, die um ihr Leben rennen, deren Häuser zerstört werden, die mit Drohnen bombardiert werden, das geht nicht. Das geht nicht von hier aus. Das geht nicht vom Sofa der relativen Sicherheit aus. Da fehlt etwas. Da fehlt eine Perspektive. Da fehlt die Sicht derer, die Opfer geworden sind. Denn im Namen Jesu müssen wir an der Seite der Opfer stehen. Müssen wir denn, wenn wir sehen, wie Abel erschlagen wird, nicht vielmehr dem Kain in den Arm fallen, statt dem Abel, wenn er schon am Boden liegt, Verhandlungen zu empfehlen? Und ganz allgemein, ebnen wir mit Gewaltlosigkeit nicht dem Bösen den Weg? Was können wir zu all dem sagen und beten und hoffen im Namen Gottes? Darüber miteinander und vor Gott zu reden, sind wir unserem Glauben schuldig und das wollen wir mit dieser Predigtreihe tun. Lasst uns so Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen zum Beginn aus dem kleinen Liederbuch, aus den neuen Liedern, Nummer 37. Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen.
Thank you.
Ich lade Sie ein, gemeinsam den 145. Psalm zu beten, im Gesangbuch Nummer 756. Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Der Herr ist groß und sehr zu loben. Kindeskinder werden deine Werke preisen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Dein Reich ist ein ewiges Reich. Der Herr ist getreu in all seinen Worten. Der Herr hält alle, die da fallen. Alle Augen warten auf dich. Du tust deine Hand auf. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Herr, unser Gott, wir kommen zu dir mit unserer Ratlosigkeit und mit unserer Angst vor der Zukunft. Wir schämen uns unserer Gefühle und unserer Gedanken, wenn wir an den Krieg in der Ukraine denken. Wir wissen nicht mehr, was richtig ist und was falsch. Wir fürchten, den Halt in unserem Glauben zu verlieren. So kommen wir jetzt zu dir. Mit leeren Händen, mit furchtsamem Herzen, aber mit offenen Ohren. Wir wollen uns dir ganz öffnen. Gott, wir bitten dich jetzt um deine Gegenwart. Komm zu uns mit deinem Wort. In der Stille bringen wir vor Gott, was wir auf dem Herzen haben. Erhöre mich, wenn ich rufe. Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in der Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Amen. Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben. Wenn Sie das Glaubensbekenntnis aufschlagen wollen, im Gesangbuch Nummer 686. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Wir hören die Schriftlesung zum heutigen Tag.
Schriftlesung vom Weltgericht. Matthäus 25. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist von dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig und durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Wir singen gemeinsam das Lied 430, die Verse 1 bis 4.
In Genesis 4, Vers 10 und 11 heißt es: Die Stimme des Blutes deines Bruders Abel schreit zu mir von der Erde. Verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Schon auf Seite 4 meiner Bibel, liebe Gemeinde, geschieht der erste Mord. Ein Brudermord. Kain überfällt seinen Bruder Abel und er schlägt ihn, obwohl Gott vorher mit ihm geredet und ihn gewarnt hat. Kain erschlägt Abel, weil er eine Kränkung nicht verwinden kann. Die Kränkung, weniger Ansehen von Gott bekommen zu haben als sein Bruder. Und Gott hat Kain gewarnt. aber ist ihm nicht in den Arm gefallen. So wird Abel das erste unschuldige, ja eigentlich sogar völlig unbeteiligte Opfer der Bibel. Als danach über die Konsequenzen der Tat Kains verhandelt wird, ist Abel längst tot. Nichts kann die Tat rückgängig machen. Wiedergutmachung ist nicht denkbar. Abel ist längst Opfer geworden. Aber trotzdem ist es nicht egal, dass in der Bibel verhandelt wird, was mit Kain geschieht. Er wird zur Verantwortung gezogen, im Wortsinn. Er muss antworten. Er muss Gottes Fragen beantworten. Erstens, wo ist dein Bruder Abel? Und zweitens, was hast du getan? Kain gibt sich uneinsichtig. Das schützt ihn allerdings nicht vor Konsequenzen. Verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Kain, wir erinnern uns, er war sesshaft, er war Bauer. Kain, der Landwirt, der vom Ertrag seines Feldes lebt, muss hören, der Acker soll dir hinfort seinen Ertrag nicht geben, denn er hat das Blut deines Bruders von deinen Händen empfangen. Die Strafe für Kain macht Abel nicht wieder lebendig. Aber deutlich wird auch, sein Tod wird nicht einfach hingenommen. Bevor sich Gott mit dem Täter Kain beschäftigt, wird das Opfer in den Blick genommen. Wird Kain mit der Perspektive Abels konfrontiert. Was hast du getan? Szenenwechsel. Als Lehrer in der Schule war ich oft in der Rolle des Wächters über die Ordnung, über die Regeln des Zusammenlebens. Und im Schulalltag gibt es unglaublich viele Regeln. Viele sinnvolle und dabei auch einige weniger sinnvolle, aber das nur am Rande. Und alle Kinder kennen natürlich diese Regeln. Und sie wachen darüber, dass sie eingehalten werden. Es ist zwar nicht so, dass sie sich selber immer alle Regeln halten würden, aber wenn, dann sollen sich die anderen wenigstens auch an die Regeln halten. Und wenn die anderen das nicht tun, dann kann es vorkommen, dass Kinder petzen. Dass sie zum Beispiel bei mir gestanden sind und gesagt haben, der hat Ausdrücke gesagt oder Ähnliches. In meiner Anfangszeit als Lehrer habe ich immer versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, so wie das ein guter und gerechter Lehrer eben macht. Also, wer hat jetzt ganz genau was zu wem gesagt und was hat die vorher gemacht und so weiter und so weiter. Sie wissen das, das ist uferlos, das kennen Sie auch als Eltern, führt am Ende zu nichts. Also habe ich mir das abgewöhnt. Stattdessen habe ich manchmal zu Kindern gesagt, und du petzt, das ist auch nicht schön. Stimmt zwar, aber ich habe schnell gemerkt, das war auch nicht wirklich konstruktiv und friedensstiftend. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, worum es petzenden Kindern wirklich geht. Und dann habe ich meist zu ihnen gesagt, wirklich hat er das gemacht? Hör mal zu, das darf der gar nicht. Geh mal hin zu dem und sag ihm, der darf das nicht. Schönen Gruß von mir. Und das hat für mich selbst überraschend die Kinder meistens zufriedengestellt. Sie sind dann zu dem anderen hingegangen und haben gesagt, der Herr Feller hat gesagt, du darfst es nicht. Und oft genug haben sie sich diesen Gang auch noch gespart. Ich habe daraus gelernt, es ging den Kindern vorrangig gar nicht darum, dass der andere bestraft würde. Es ging ihnen auch gar nicht um Wiedergutmachung. Das böse Wort war ja längst gesagt und in der Welt. Worum es ihnen ging, war die Rehabilitierung als Opfer. Es war ihnen wichtig zu hören, du hast recht, das darf der gar nicht. Du hast recht, du hast dich an die Regeln gehalten und der nicht. Und diese Regeln hängen ja in jedem Grundschulklassenzimmer. Regel Nummer XY, wir sagen keine Ausdrücke. Für den Frieden in der Klasse und für das Gerechtigkeitsempfinden der Kinder sind offenbar Sanktionen, Strafarbeiten und Ähnliches gar nicht so wichtig. Wichtig ist ihnen, dass jemand Gerechtigkeit herstellt. Und sei es nur im Nachhinein. Und sei es auch nur in der Form, dass ihnen bestätigt wird, dass die Regeln gelten und dass sie nicht übertreten werden dürfen von niemand. Könnte das, was ich im Kleinen über Kinder im Klassenzimmer gelernt haben, ein Muster dafür sein, wie wir im Großen mit dem Bösen umgehen müssen, auch mit dem Monströsen, dem unsagbaren Bösen, wie es Menschen im Krieg einander antun? Dass Gewalt, die mit Gegengewalt beantwortet wird, niemals zu Frieden führt, das haben wir alle schon oft erlebt. Kriege, das zeigt uns die Geschichte, werden nur durch Erschöpfung beendet oder durch Unterwerfung. Zu Frieden führt beides nicht. Wirklicher Frieden braucht als Grundlage die Gerechtigkeit. Für die Kinder in der Klasse war meistens ausreichend Gerechtigkeit hergestellt, wenn ich ihnen gesagt habe, du hast recht, der darf das nicht. Dann waren sie im Wortsinne zufrieden. So wird es auch für die Opfer des Krieges, und das sind ja weit mehr als die Toten und die Verletzten, keinen Frieden geben ohne das Gefühl, dass ihnen Gerechtigkeit zuteil wird. Und sei es nur der ernsthafte Versuch, und sei es auch nur im Nachhinein. Ich halte die Bemühungen, die es zurzeit schon in der Ukraine gibt, nämlich die Menschenrechtsverletzungen im Krieg zu dokumentieren, für ganz entscheidend wichtig, und zwar für die Zeit nach einem Krieg. Für den Frieden ist Gerechtigkeit wichtiger als Ausgleichszahlungen oder Wiedergutmachungen, die meistens doch hilflose Mittel sind, zumal für die Toten. Nun sind wir ja aber noch mittendrin in diesem Krieg. Wir weniger, aber die Menschen in der Ukraine dafür umso mehr. Aber wir müssen uns dazu verhalten und wir reagieren, wenn wir ehrlich sind, zuallererst mit unseren Gefühlen und mit unseren Instinkten. Ich bekenne offen, dass ich, wenn ich abends Nachrichten schaue, der Ukraine militärische Erfolge wünsche. Ich bekenne, dass ich mich freue, wenn gemeldet wird, dass die Ukraine besetzte Gebiete zurückerobert. Ich wünsche mir, dass dieses Unrecht vergolten wird, dass das Böse nicht ungeschoren davonkommt. Ich wünsche mir, dass das alte Recht, die staatliche Souveränität der Ukraine vollständig wiederhergestellt wird. Und mein Verstand sagt mir, dass das zumindest im Moment nicht auf dem Verhandlungsweg erreicht werden kann. Da bin ich kein Pazifist. Aber ich weiß auch, was ich dabei ausblende. Ich blende dabei aus, wie viel Leid jeder Kriegstag hervorbringt. Auf beiden Seiten. Ich blende auch, dass es auch auf russischer Seite viele Soldaten gibt, die nur deshalb kämpfen, weil sie gezwungen werden dazu. Ich blende aus, was ich eigentlich weiß, dass mehr Waffen Kriege nur in die Länge ziehen. Dass das Schwert im Namen Jesu keine Option ist. Petra Schaut hat es in ihrer Predigt am vergangenen Sonntag eindrücklich ausgeführt. Wenn Sie die Predigt nicht live erleben konnten, hören Sie sie im Podcast nach. Mir geht es so wie vielen anderen. Man kann doch nicht einfach zusehen, wenn Unrecht geschieht. Die eigene Ohnmacht vor dem Fernseher ist doch kaum auszuhalten. Und es ist ja beileibe nicht der einzige Krieg auf dieser Welt und nicht das einzige von Menschen verursachte Elend. Da wächst in uns der Wunsch nach Vergeltung. Ich will es gar nicht wissen, wie viele Menschen Rachegedanken bis hin zu Mordfantasien an Wladimir Putin haben. Auch Christen. Wir sprechen nur hinter vorgehaltener Hand davon. Aber die Gefühle und die Gedanken sind sehr real. Nun ist Vergeltung ein schwieriges Wort im christlichen Gottesdienst. Ein böses Wort. Sollte es nicht unter Christen Vergebung heißen? In der christlichen Jugend hat man vielleicht gelernt, du musst Vergeber kennen. Du musst Vergeber kennen. Ich gestehe, ich hatte da auch immer meine Zweifel, vor allem an dem Imperativ, du musst. Und da wurde ja gerne als Beispiel der gute Josef zitiert, der, obwohl er von seinen Brüdern so misshandelt und verkauft wurde, ihnen großherzig vergibt. Aber so geht die Geschichte ja gar nicht. Als Josef in Ägypten durch die Wechselfälle des Lebens auf einmal die Oberhand hatte, als er auf einmal die Macht hatte über seine Brüder, als sie in seiner Hand waren, da hat er ihnen nicht vergeben. Nein, im Gegenteil. Er hat sie getriezt, geängstigt, verunsichert, hat sie ins Gefängnis werfen lassen, hat sie gefoltert, hat sie alles am eigenen Leib spüren lassen, was sie ihm angetan hatten, 20 Jahre zuvor. Alles. Er hat Vergeltung an ihnen geübt. Und erst dann, als er gesehen hat, dass auch bei ihnen etwas passiert war, ein Umdenken stattgefunden hatte, erst da konnte er ihnen vergeben, ohne das du musst. Erst als er aus ihrem Munde gehört hat, dass sie ihm Unrecht getan haben und dass sie das auch noch wissen, da war sein Bedürfnis nach Gerechtigkeit gestillt. Erst dann konnte er vergeben aus vollem Herzen. Diese Geschichte ist kein Beispiel für leichtes Vergeben, sondern sie ist ein biblisches Beispiel dafür, dass Vergeltung der Vergebung vorausgehen muss, zumindest der Versuch oder wenigstens die Aussicht darauf, dass der Täter nicht so einfach ungeschoren davonkommen wird. Das Opfer der bösen Tat will und muss sehen, dass zumindest der Versuch unternommen wird, Gerechtigkeit wiederherzustellen. In den großen mittelalterlichen Kirchen war über dem Eingang außen in der Regel ein großes Bild angebracht, Gemälde oder als Relief. Christus, der Weltenrichter. Ins Bild gesetzte Gleichnis, das wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Es war die immer gleiche Darstellung von Matthäus 25. Am Ende der Tage werden alle Toten auferstehen. Christus wird sie auferwecken an seinem Tag. Und dann werden sie vor seinem Thron stehen. Die Lebenden und die Toten. Vor dem Richterstuhl Gottes wird ihr Leben offenbar. Es wird geprüft, ob sie Gottes Willen erfüllt haben, die Hungrigen gespeist, die Kranken besucht, die Fremdlinge aufgenommen. Und dann werden sie von Gott zur Verantwortung gezogen. Sie werden Gott antworten müssen. Und dann werden sie getrennt werden. Die einen werden zu Gottes rechter Seite geführt in die ewige Gemeinschaft mit ihm und die anderen zur linken in die ewige Gottesferne. Das war ein allgegenwärtiges Bild im Mittelalter. Jeder kannte es. Und nicht zufällig hat man diese Szene über den Eingang der Kirchen angebracht. Die Gläubigen sollten auf ihrem Weg zum Altar an ihre Verpflichtung zum gottgefälligen Leben erinnert werden. Sie sollten darüber nachdenken, was sie die Woche getan oder nicht getan hatten. Ich gebe zu, ich habe diese Bilder oft etwas belächelt und habe vielleicht auch bei Führungen behauptet, das sei vor allem der Versuch der Kirche gewesen, die Gläubigen durch Drohung mit der Hölle bei der Stange zu halten. Eine Vorstellung von der Hölle, die wir zum Glück weitgehend überwunden haben. Vielleicht ist da auch etwas Richtiges dran, aber im Zuge der Vorbereitung unserer Predigtreihe habe ich neu über dieses Bild und neu über dieses Gleichnis vom Weltgericht nachgedacht. Könnte es denn nicht eigentlich auch im Grunde ein tröstliches Bild sein? Eines, das viel weniger mit Drohung zu tun hat als mit Rehabilitation der Opfer? Könnte es nicht ein tröstliches Bild gewesen sein für die Opfer derer, die nun der ewigen Gottesferne zugeführt werden? Ich denke, auch im Mittelalter waren die weitaus meisten Menschen, die in die Kirche gegangen sind, gerade nicht auf der Seite der Gewalttäter und Unterdrücker. Die allermeisten Menschen waren arm, abhängig, unterdrückt. War es nicht für diese Menschen ein unschätzbarer Trost zu hören, dass am Ende, ja sogar nach dem Tod, alle zur Verantwortung gezogen werden, auch die Mächtigen, auch die Wahrheitsverdreher, auch die zynischen Gewalttäter, die Menschenverächter, denen der Tod eines Soldaten rein gar nichts bedeutet? Ich denke heute, ich habe dieses Bild immer sehr einseitig gelesen. Und noch einmal muss ich an die Weisheit der Kinder denken, von denen ich viel gelernt habe. Ich habe mit Kindern in der Grundschule regelmäßig über den Himmel und die Hölle gesprochen. Dabei fiel mir auf, die Kinder von heute haben zwar keine Angst mehr vor der Hölle, das ist gut so, die allermeisten aber sind dennoch davon überzeugt, dass es die Hölle gibt. Sie wissen sogar, wie die aussieht. Rot und schwarz und mit viel Lava und heiß und so. Wenn ich dann aber die Kinder gefragt habe, wer ist da drin, kennt ihr da jemand vielleicht von euren Nachbarn oder so oder Verwandte, dann haben sie meist verlegen gelacht. So konkret wussten sie das auch nicht, wer da jetzt in dieser Hölle war. Aber fast immer kam irgendwann ein Kind dann auf den rettenden Gedanken und hat gesagt, der Hitler, der ist da drin. Der Hitler ist in der Hölle. Grundschulkinder, die kaum was wirklich von Hitler wussten. Aber ich habe gelernt, die Kinder brauchten einen Platz in ihren Gedanken für das absolut Böse. Vielleicht würden heute manche sagen, der Putin. Kann sein. Aber wir sind damit ganz nahe beim Bild des Weltgerichts. Für die Opfer des Bösen muss es eine Hoffnung geben, die heißt, das Böse wird am Ende nicht die Oberhand gewinnen. Die Gerechtigkeit, mein Recht, das wird wiederhergestellt, selbst wenn ich schon tot bin. Und das bekennen wir im Glaubensbekenntnis mit allen Christen dieser Welt, häufig im Gottesdienst. Wir bekennen, wenn wir unseren Glauben bekennen, Christus ist in seinem Tod zum Opfer geworden, zum unschuldigen Opfer. Er hat mit seinem Sterben das Opfer gebracht und er ist durch die Hölle gegangen. Ja, er hat sogar die Seinen, die vor seinem Tod schon gestorben waren, noch herausgeholt, die Seligen des alten Bundes, wie es heißt. Und eines Tages werden wir vor ihm stehen, wenn er als Weltenrichter kommt. Wir werden vor ihm stehen, die Lebenden und die Toten, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, auferstanden von den Toten. Er sitzt zur Rechten Gottes und von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Und dann werden Recht und Gerechtigkeit wiederhergestellt. Dann wird den Opfern Genugtuung widerfahren und dann wird Frieden sein. Amen. Lasst uns den Weg der Gerechtigkeit gehen. Wir singen vom Lied 658 alle Verse. Thank you. Wir beten und stehen dazu auf. Gott, wir danken dir von Herzen für das Leben, das du uns geschenkt hast, für die Möglichkeiten, die du uns vor die Füße gelegt hast. Gib uns Liebe für die Menschen, die uns begegnen. Hilf uns in unserer Angst vor der Zukunft. Stärke alle, die in dieser Zeit weitreichende Entscheidungen treffen müssen. Gib all denen Kraft und Mut, die sich in unsicheren Zeiten für den Zusammenhalt unter den Menschen einsetzen. In unserer Nachbarschaft, in unserem Land und weltweit. Hilf uns, das Gespräch nicht abreißen zu lassen, auch mit denen, die wir nicht verstehen, deren Meinung uns wehtut. Gib uns Weitblick, dass wir uns nicht von unseren Rachegefühlen hinreißen lassen, sondern uns mit langem Atem für Gerechtigkeit einsetzen können. Wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass sie ein Ort werde, an dem Menschen aufatmen können. Sei bei allen Kranken, halte die Sterbenden in deiner Hand. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Wir singen miteinander Lied 651. Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. Ja, wir singen miteinander: Verleih uns Frieden, gnädiglich, bitten damit um den Segen. Oh, Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.